Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Ich hatte die liebe Melanie zu Gast. Sie ist 46 und Mutter eines Sohnes. Sie hat eine lange Odyssee hinter sich, die 2050 begonnen und 2020 mit der Diagnose lipidisches Adenokarzinom der Lunge noch lange nicht geendet hat. Es gibt über diesen Tumor, der in der Peripherie der Lunge entsteht, keine Studien. Melanie ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig Patientenempowerment ist und was so alles in unserem Gesundheitssystem falsch läuft, auf Kosten des Patienten und deren Gesundheit bzw. Leben. Es gibt aber auch Positives zu berichten. Was für ein Segen für uns Lungenkrebspatienten, innen, das NNGM und die Patientenorganisation Zielgenau e.V. sind. Und natürlich die Forschung, die ja hoffentlich in Zukunft auch in Deutschland mehr gefördert wird. Ebenfalls wird unsere Lungenkrebs-Community zur gegenseitigen Unterstützung immer größer. Wieder einmal ein inspirierendes und aufbauendes Gespräch. Danke dir, liebe Melanie, für deine Zeit, deine Geschichte mit uns zu teilen. Herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer, liebe Melanie. Ich freue mich sehr, dass du deine Geschichte erzählen willst und wie immer ist es am besten, wenn du gleich damit anfängst, wie es einfach losging, von Anfang an, also seit Beginn deiner Diagnose oder den ersten Symptomen.
Hallo, liebe Karen, danke für die Einladung. Ich habe eine relativ lange Geschichte, große Historie, angefangen 2015 tatsächlich schon. Ich bin durch einen Zufallsbefund im MRT gewesen von der Brustwirbelsäule. Und da wurde ein unklarer Herd im rechten Oberlappen der Lunge gesehen, der dann mir geraten wurde, dringendst abklären zu lassen per CT. Das wurde auch gemacht. Das CT war nicht so wirklich aufschlussreich, sodass sie mich dann zur Bronchioskopie geschickt haben, aber auch kein Ergebnis dabei rauskam. Und trotz allem Verlaufskontrollen in 3 Monatsabständen erstmal erfolgt sind. Während dieser Verlaufskontrollen ist dann in 2016, das weiß ich jetzt heute, rückblickend auf die ganze Geschichte, ein Herd im rechten Unterlappen entstanden, damals 3 Millimeter in 2016. Da hat aber nie so wirklich einer drauf geachtet, sondern immer nur auf den Oberlappen. Ja, und das zur letzten Kontrolle war ich dann, also die Abstände wurden größer von Untersuchung zu Untersuchung, sodass ich irgendwann nur noch jährlich dort war. Und der Lungenfacharzt dann 2017 zu mir sagte, wir machen jetzt in einem Jahr nochmal eine Kontrolle, soweit ist alles stabil. Und dann war ich 2018 noch einmal dort und er sagte, nee, Sie haben jetzt schon so viel CTs gekriegt, jetzt machen wir nur noch ein Röntgenbild. Röntgenbild war gut. Da war nichts zu sehen und somit hat er gesagt, brauchen wir auch nichts mehr machen, das sieht alles gut aus und die Behandlung ist abgeschlossen. Habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Ja, und bekam dann im Dezember oder November 2020 nächtlichen Husten, aber eigentlich uninteressant als Husten zu betiteln, weil ich nur wach geworden bin, musste einmal husten und dann war das wieder weg. Denkst du dir ja auch erstmal nichts bei, ne? War ein bisschen ab, wo ich die Treppe hochgegangen bin mit der Wäsche. Und als es nach 2 Monaten aber nicht wegging, habe ich gedacht, nee, geh mal lieber zum Lungenfacharzt, weil ich gedacht habe, ich hatte das noch im Hinterkopf von damals. Ja, dann war in der Röntgenaufnahme natürlich was zu sehen. Das sah auch schon relativ groß aus. Und er sagte aufgrund meiner Vorgeschichte doch CT, dann ins CT. Und die Dame da sagte schon, wann haben Sie denn Ihren Termin beim Lungenfacharzt? Und da wusste ich schon, jetzt ist es ernst. Ja, dann bin ich dort gewesen. Dann kam das Ganze von vorne. Bronchoskopie wurde gemacht. Da konnten sie aber nicht wirklich was ermitteln. Also die Lunge wurde bespült mit so einer Lavage, schimpft sich das, wo die versuchen wirklich alles zu spülen, an Zellen zu bekommen, was geht. War aber kein Befund. PET-CT wurde dann gemacht. Das hat zwar gezeigt, dass da eine Anreicherung ist in dem Bereich, aber die konnten halt nicht klar sagen, dass es was Böses ist. Also es hätte jetzt auch eine Entzündung sein können. Und die letzte Möglichkeit bei mir war tatsächlich dann, mich zu operieren. Dann wurde mir vorgeschlagen, einen Schnellschnitt zu machen. Das heißt, die machen den Thorax, ich glaube, 5 cm erstmal auf, um eine Probe zu entnehmen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, sollte das gut sein, machen Sie mich wieder zu. Ist das was Böses, kommt der Unter- und der Mittellappen raus, weil das Teil ist schon gewachsen von dem Unter- in den Mittellappen. So war es dann auch. Also ich bin wach geworden auf der Intensivstation mit nur noch 3 Lungenlappen. Und hatte Glück im Unglück, also das ist nicht metastasiert. Und das war ein lipidisches Adenokarzinom. Das ist wohl ein bisschen seltener. Da kann mir auch, ich habe leider Gottes noch nicht so wirklich Betroffene gefunden, die mir da was zu erzählen können. Ist ja immer ganz interessant zum Austausch. Und ja,
Kurze
habe dann,
Unterbrechung.
ja,
Entschuldigung,
ja.
weil das jetzt eine seltene Form ist vom Adenokarzinom. Ich weiß ja gar nicht,
Ja.
bist du im Lungenfachzentrum, bist du schon behandelt worden, oder?
Ich bin behandelt worden, ja.
Und gibt es da, haben die irgendwas gesagt, dass, was weiß ich, gibt es da Studien, dass 3 von 100 oder wie viel Prozent gibt es denn mit dem
Nein.
Karzinom? Niemanden. Auch nicht in Amerika
Also
oder so, wo die noch nicht so weiter sind.
weltweit gibt es wohl 2000 Menschen.
Oh Gott, ja, okay.
Ja, dazu gibt es noch keine Studien. Die können da nicht wirklich was zu sagen. Wir sind halt zu wenig. Oder zu wenig entdeckt, sage ich mal.
Ja.
Ne? Und das ist mir einfach auch wichtig, mit meiner Geschichte einfach damit aufzuklären, um zu sagen, ne, Leute, bitte achtet auf euch und nehmt jede Untersuchung mit, wo es geht, weil ich hatte Glück im Unglück. Ich wäre damit nie zum Arzt gegangen, ne, mit der
Ja.
Geschichte. Und genauso, was diese PET-CTs angeht, also die können tatsächlich falsch negative Befunde bringen. In diesem Fall, was dieses Karzinom angeht.
Ich verstehe das und ich höre ja auch aufmerksam zu und finde das auch sehr spannend, weil Gott sei Dank sind sie ja weitergegangen, weil oft sagen die
Genau.
Ärzte, ja, da ist ja nichts.
Genau,
Und
richtig.
dann haben die dich irgendwie aufgeklärt, also die haben dich operiert. Man muss es, man kann es also nur sehen, man kann es nicht durch eine, ich komme mein
Durch
falsches
eine
Wort,
Bronchoskopie bekommt man
genau,
keine
oder kein
Ergebnisse.
Staging und nichts. Und das
Genau,
ist ja ganz,
richtig.
mein ganz neuer Fall. Deswegen ist es wirklich toll, dass du das dich gemeldet hast, weil es wirklich wichtig ist, über sowas auch
Mich
zu
auch.
sprechen. Was haben sie dir irgendwas gesagt oder weißt du es? Also du siehst es im Gewebe, sagen wir mal so. Du siehst, kannst es nur im Gewebe sehen, aber nur wenn du operierst. Haben sie dir das erklärt? Ist es versteckt? Ist es richtig tief drin, dass du mit der Bronchoskopie nicht rankommst? Oder wie ist es zu erklären?
Das geht dann weiter in meiner Geschichte. Ich habe
Ach
ja
so.
tatsächlich irgendwann Progress gehabt.
Mhm.
Und diese Sachen entstehen in der Peripherie, also ganz tief in der Lunge. Ja, und man muss sich das so vorstellen, dieses Ding, das kriecht, das ist Gott sei Dank ein langsam wachsender Tumor und der kleidet die Lungenwand aus. Na? Und ich habe nach der ersten OP eine adjuvante Chemotherapie bekommen, weil die halt auch sagten, ne, ich war damals 39. Und
Oh Gott.
sie sind zu jung, sie sind zu jung und sagt er, mit 80 hätten wir jetzt nichts gemacht, nur operiert, weil es sah alles gut aus. Aber dann habe ich mich mit ihm zu der Chemotherapie entschieden, habe die auch gemacht und in der Nachsorge, nachdem die Chemotherapie abgeschlossen war, ein halbes Jahr, kam dann ein Rundherd auf der linken Seite. Jetzt muss ich
Okay.
dazu sagen, ich habe damals eine molekulare Testung bekommen in der Uniklinik. Und in diesem Tumorgutachten, das war für mich sehr hilfreich, stand auch ganz klar beschrieben, dass die Nachsorge sehr gründlich erfolgen muss, weil dieses Ding dafür prädestiniert ist, auf der anderen Seite wiederzukommen. Jetzt in
Darf
meinen Worten
ich,
mal gesagt, ne?
wo ist die molekulare Testung durchgeführt worden? Darf ich das sagen? In welcher Stadt? Also Uniklinik hast du ja gesagt, aber
Ich war super zufrieden, das war in der Uni Köln.
Ja, gut, Köln. Ja, das habe ich schon gedacht.
NNGM,
Das war
ne?
Professor Büttner dann, der
Ja,
Spezialist, der
genau.
alles weiß. Ja, okay, das haben wir
Ja,
auf dem Boden.
richtig.
Ja,
Ne?
okay, ja, das sind
Also
immer noch die
deswegen,
Besten.
richtig, ich habe da wirklich Glück gehabt und, ne?
Ja.
Ja. Ja, im Laufe dieser Verlaufskontrollen, wie gesagt, kam dann tatsächlich dieses, wie ich jetzt auch weiß, Rezidiv. Und da haben aber alle erstmal die Füße stillgehalten, weil sie sagten, nee, also das, ich habe tatsächlich eine Aussage gehört, das hat jeder Elektriker, so ein Rundherd.
Okay. Das
Und
ist ja aus den tiefsten Quellen, okay.
cool,
Ja,
ne? Und dann
das,
habe ich
das.
gedacht, nee, wisst ihr was, Leute, ich habe so eine Geschichte hinter mir. Ich halte jetzt nicht die Füße still, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was da ist. Somit habe ich dann tatsächlich meinen damaligen Behandler ausgetauscht gegen einen neuen Behandler. Habe dem meine Geschichte mit allem drum und dran auch vorgelegt und er sagte, nee, wir warten erst mal ab. Das sieht also wirklich unscheinbar aus. Ja, das war dann im Juli 2022. Genau.
Okay.
Im Laufe dieser Verlaufskontrollen alle 3 Monate ist dieses Ding dann, sah gut aus, sieht aus wie eine Narbe, machen sich keine Sorgen, habe ich dann gehört. Und ich bin dann irgendwann zu der Radiologie, habe mir die Berichte geben lassen, habe ich dann was anderes gelesen, nämlich eine Größenzunahme. Die Größenzunahme, sagte der Behandler, das ist kein Problem, das ist eine Narbe, die verändert sich. Dann habe ich
Ich
gesagt,
muss
eine
kurz.
Narbe schrumpft und die wird nicht größer. Ne? Bitte.
Ja, Entschuldigung, aber ich muss immer, wenn ich nicht sofort reagiere, vergesse ich das wieder. Das ist ja wieder interessant. Also du bist sehr in die Selbstermächtigung gegangen, obwohl du wahrscheinlich auch nicht aus dem medizinischen Bereich kommst. Und das weiß ich ja aus eigener Erfahrung und von allen Geschichten. Und das sagt sogar Professor Wolf, also im positiven Sinne, dass wir uns ja selbst eigentlich schon informieren müssen und diese
Ja.
Hartnäckigkeit, diese Selbstermächtigung, sage ich, oder Patient Empowerment ist
Ja.
so, so wichtig heutzutage. Das ist wieder ein
Richtig.
gutes Beispiel und das wollte ich halt nochmal betonen, weil ich,
Und ja,
ja,
das
weil ich
ist auch
dieselbe Erfahrung
so.
gemacht habe und da kannst du dich
Genau.
immer wieder ärgern über das Gesundheitssystem und das ist traurig. Wir werden dann aber nicht ernst genommen und wir sind schwer krank und müssen dann noch auch noch Stärke zeigen. Und das ist eine unheimliche Belastung für uns Patienten.
Ja, ist
Das ist kein
auch.
Spaß. Und dann werden wir noch dumm angeschaut von den Medizinern oft. Aber
Ja.
das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Stimmt ja auch. Also ich habe das Glück, ich habe einen Hausarzt, der mich lange, lange schon betreut und der mit mir auch gesagt hat, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und ich rufe den jetzt an und weil ich auch gesagt habe, ich will jetzt wissen, was los ist. Ich sagte, der guckt wieder zu, wie irgendwas wächst. Hatten wir ja schon mal 2015, ne?
Genau, das kommt noch hinzu.
Das kam hinzu und er hat sich dann auch dahinter geklemmt. Dann wurde wieder ein PET-CT gemacht. Das PET-CT war aber wieder nicht aufschlussreich. Und da habe ich dann aber auch gehört, meine Güte, vertrauen Sie doch darauf. Das PET-CT ist sicher, ne? Ab einem 1 cm Rundherd und der ist bei Ihnen ja größer, ist das kein Problem. Da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt weiter. Ich sage, gibt es da nicht eine gezielte Bronchoskopie, die man machen kann, weil das Ding saß so blöd, dass du da mit einem Bronchoskop nicht rankommst. Und da gibt es so eine CT-gesteuerte Bronchoskopie, schimpft die sich, wo die wirklich in die Peripherie, also ganz tief in die Lunge kommen. Genau. Ne? Und damit sind die auch wirklich an diesen Herd gekommen, konnten da auch Proben entnehmen, aber da wurde auch nichts Bösartiges nachgewiesen. Und Gott sei Dank habe ich in dieser Klinik, wo ich dann war, einen Thoraxchirurg gehabt, der sehr, sehr fürsorglich ist und gut auf mich geachtet hat, weil der sich alle meine Aufnahmen angeschaut hat. Und das sind ja verdammt viele.
Ja.
Und der sagte, ganz ehrlich, raus damit. Das sieht genauso aus wie der Ursprung damals auf der rechten Seite. Habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, weil ich ja eigentlich nicht nochmal operiert werden wollte, aber bin froh, dass ich mich dazu entschlossen habe. Die haben mir dann 2 Lungensegmente entfernt. Lingula schimpft sich das. Das ist der untere Zipfel vom Oberlappen auf der linken Seite. Ja, und es war im Prinzip tatsächlich ein Rezidiv.
Jetzt muss ich nochmal, bevor du weitererzählst, nachhaken. Du hast jetzt zwei OPs hinter dir an der Lunge. Wie war das denn? Wie war das denn mit den gesundheitlichen Schwierigkeiten danach? Weil das erzählst du natürlich jetzt so, als wäre das hier alles, ja, und da. Aber da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Wie hast du dich denn wieder aufgerappelt und wie lange hat das gedauert? Und wenn ich dich jetzt so sehe, genau wie das bei uns allen ist, wir sehen also
Genau.
schön gesund
Wir sehen
aus
super
und
aus, ne?
ja, wir sehen
Genau.
alle so super aus, was ja auch so schön ist, aber es sagt nichts über unseren Allgemeinzustand aus.
Nee.
Deswegen sag doch mal kurz, wie du die OPs vertragen hast oder wie du dich aber da aufgebaut hast, auch jetzt mit dem Atmen, mit den ganzen Schwierigkeiten etc. pp.
Also ich muss sagen, nach der ersten OP, das hat natürlich länger gedauert, weil die 5 Wochen nach der OP schon angefangen haben mit der Chemo.
Okay,
Und
das auch
die
noch,
ist,
ja.
ne, ich meine, da bist du dann vielleicht gerade dabei, dich so ein bisschen aufzurappeln und gehst dann zur Chemotherapie und die schwächt dich natürlich wieder. Also fängst du danach von
Absolut.
vorne an, ne?
Das ist
Also,
heftig.
das hat ja schon alleine angefangen. Du konntest dich ja nicht bücken, wenn du vom Bücken hochgekommen bist, dann warst du ja schon fertig, ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, nach der ersten OP, das hat lange gedauert, bis ich mich da erholt habe. Also bestimmt 1,5 Jahre. Und ich
Krass.
kann aber jetzt sagen, ich bin ja vergangenes Jahr im Juni operiert worden, das zweite Mal. Erstens habe ich mit der zweiten OP nicht so viel Schwierigkeiten wie nach der ersten und bin auch viel schneller auf die Beine gekommen. Also ich bin
Okay.
jetzt tatsächlich, ich gehe zweimal die Woche zum Lungensport, ich mache Yoga, ich bin aber regelmäßig auch bei der Physio- oder Atemtherapie und das hilft sehr.
Ja.
Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, klar, ich laufe keinen Marathon mehr, ich kann auch kein Wettrennen gewinnen, aber ich komme damit super zurecht. Meine Lunge hat sich ein bisschen ausgedehnt, die dehnt sich ja dann in den Hohlraum so ein bisschen, sage ich mal, der dann da ist, ne? Und bin mittlerweile so weit, dass die erste operierte Seite, also die rechte, wo die beiden Lappen entnommen worden sind, sich der Oberlappen so weit ausgedehnt habt von der Größe von dem Mittellappen.
Oh, interessant, ja. Das sieht man
Ja.
mal wieder. Da bin ich ja auch überzeugt, ich bin eine ganzheitliche. Du kannst schon viel machen, wenn du
Ja.
viel machst. Jetzt ist die
Ja.
Frage, hast du das als Eigeninitiative gemacht oder wurdest du da betreut von deinem Lungenfacharzt oder wen du da auch gerade hast? Weil ich mache die Erfahrung, dass mir keiner irgendwas sagt. Mir
Richtig.
hilft keiner. Mir hilft
Genau.
keiner. Ich muss das alles selber machen. Und das interessiert die auch nicht, wenn sie die guten Werte sehen und sagen, ja, ich bin auch ganzheitlich dran, dann, ja, dann ist es halt so, ne? Anstatt mal zu fragen, was machen sie denn?
Genau.
Echt? Nein, gibt's nicht.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also du musst wirklich nebenbei am besten so ein bisschen medizinischen Background haben, ne? Oder wie hier jetzt. Eure Podcasts, sie sind super interessant und auch echt hilfreich. Und deswegen, je mehr Informationen man selber sammeln kann, desto besser kann man sich helfen.
Absolut.
Na? Und
Ja.
ich habe beispielsweise auch im Krankenhaus erlebt, dass ich nach der OP keine Atemtherapie kriegte, im Gegensatz zu anderen operierten Patienten.
Und wie ist das
Ja.
zu erklären? Waren die anderen älter und du warst zu jung? Also ich bin jetzt ein bisschen zynisch mal wieder.
Nee, das ist so. Ich lag tatsächlich mit einer älteren Dame auf dem Zimmer, damals zur Bronchoskopie. Und ja, ich habe dann aber in dem Moment, wo ich so weit gewesen bin mit der OP, da gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich einfach mit anderen Dingen vom Kopf her beschäftigt war, ne? Ich meine, es
Klar.
geht einem ja schon viel dann durch den Kopf, weil ja, ich habe ja auch Familie, auch einen Sohn, der seinen Papa schon nicht mehr hat. Und da denkt man da ein bisschen anders drüber. Ne? Man kämpft ja dementsprechend auch, um alles dafür zu tun, möglichst lange auf dieser Welt zu sein. Ne?
Das ist auch hart gebeutelt. Also
Mhm.
der Vater ist verstorben und dein Mann oder dein Partner, und dann du noch diese tödliche Diagnose. Weil so werden wir ja, ich weiß ja nicht, wie du aufgeklärt worden bist. Ich sage ja, da könnte man ja 10 Folgen draus machen, wenn man ins Detail gehen würde.
Ja.
Das wissen wir ja beide.
Richtig.
Und alle Betroffenen wissen das. Und nur die Frage ist, genau, dieses Thema mit dem Tod ist ja auch so ein eigenes Thema für sich, was ja ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ja, da stehen wir alleine da. Uns wird ja der Boden unter den Füßen weggerissen. Hast du denn da auch Unterstützung bekommen in der Zeit dann? Psycho-onkologische oder von deinen Freunden?
Ich bin tatsächlich jetzt so weit, dass ich sage, wir gehen gemeinsam jetzt mal zu einer Psycho-Onkologin, weil die Chemo war auch relativ hart. Ne, weil
ja.
Ist ja für so einen Jungen auch nicht schön zu sehen, ne, dass die Mutter in dem Moment nichts kann, ne, die sonst
wie
immer
alt,
alles gemacht hat. Ne.
Wie alt ist dein Sohn, wenn ich fragen darf?
Der ist mittlerweile 24.
Okay, ja.
Wohnt aber noch zu Hause, ne, der ist in der Ausbildung. Von daher kriegt er alles hautnah mit.
Ja, man hat ja auch eine enge Bindung, hat man ja
natürlich.
Eh zur Mutter. Und dann noch, wenn der Vater schon verstorben ist, ist es ja noch mal viel intensiver.
Das
sind ja
so.
Riesenverlustängste und Riesenängste, weil man es auch noch schon durchlebt hat. Das ist ja traumatisch. Ist ja schon so traumatisch, aber dann noch mit dieser Doppelbelastung, ist es ja noch viel traumatischer. Aber das geht mir immer so ans Herz. Ah,
ja.
Ich fühle also, da sehr mit. Ich fühle da sehr mit.
Ich kann da auch nicht wirklich so drüber nachdenken, weil mich das natürlich auch immer tierisch packt. Ne? Und ich denke, nee, ich schaffe das. Und ich muss auch dazu sagen, meine Prognose sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich bin immer noch als kurativ, ne, eingestuft, als geheilt jetzt mal wieder. Und ich hoffe einfach, dass das so bleibt. Aber da es halt keine Datenlage zu dieser Geschichte gibt, weiß man das nicht. Ne? Wann kommt das nächste Rezidiv? Kommt ein Rezidiv? Bleibt es jetzt einfach weg?
Ja, du hast, hast du noch alle 3 Monate ein Staging oder dann alle halbe Jahre oder jedes Jahr, wenn du als Gehalt giltst?
Ich muss tatsächlich alle 3 Monate. Jetzt sind natürlich durch die OP, hoffe ich, denke ich aber auch, neue Herde entstanden. Also Verdichtungen, die sich jetzt vermutlich auflösen, so sieht's aus, aber in 3 Monaten bin ich da auch ein bisschen schlauer. Aber du hast natürlich eine Thoraxdrainage, du bist operiert worden, du hast Klammernähte. Ich meine, dass da Veränderungen sind, ist mir eigentlich schlüssig.
Ja, natürlich, es ist ja ein Rieseneingriff auf den Körper, da müssen wir nicht drüber reden. Also das
so
ganze
das
Gesamtpaket, was jetzt beeindruckend ist oder was so wichtig ist, was du wahrscheinlich auch mitteilen willst. Weil ich meine, wir müssen das akzeptieren, dass wir die Diagnose haben, darüber zu sagen, wieso, weshalb, warum bringt uns allen nichts.
Nee.
Wir müssen nach vorne schauen und was ja schon mal ganz toll ist, ist, dass du ja auch so viel in die Hand nimmst und schon immer genommen hast. Da muss man auch natürlich der Typ dazu sein, das kann nicht jeder.
Richtig.
Aber deswegen komme ich auch nochmal auf meine Frage vorhin zurück. Wie ist es denn mit deinem Umfeld? Kriegst du Unterstützung? Hast du Familie, die da wirklich unterstützen können, mit umgehen können? Hast du Freunde, die damit umgehen können? Weil ich habe es nicht. Das interessiert mich, das ist ein ganz interessantes Thema. Weil als Alleinerziehende hat man es ja eh schon schwer und man braucht ein soziales Umfeld und oft hat man das ja gar nicht und da muss man ja noch stärker sein. Wie ist das bei dir?
Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile erneut verheiratet.
Ach so, ja gut.
Ich bin erneut verheiratet, ja, mein erster Mann, der ist 2015 schon gestorben. Komischerweise tatsächlich in dem Jahr, wo mein Tumor angefangen hat zu wachsen. Ne?
Das ist also interessant, das ist ja wieder was für mich, okay.
Aber
gut.
Ne? So, von daher, nee, ich bin mittlerweile neu verheiratet, wir sind selbstständig, wir haben eigentlich, ich bin ein Mensch, ich konnte mich immer auch schon mit Arbeit gut ablenken, mache ich aber mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt im Sommer tatsächlich gesagt habe, nee, also jetzt ist Feierabend, ich fahre mich so weit zurück, kriege ich vom Kopf her auch nicht hin, weil man doch ein bisschen unkonzentriert und unkoordiniert ist, ne? Und von daher, ich sag mal, was das angeht, familiär wenig Unterstützung.
Gut.
Weil wir uns mehr auf andere Dinge fokussieren, weil es uns doch zu sehr, ich sag mal, anfasst, ne, belastet.
Okay.
Wir versuchen aber auch nach wie vor einfach ein normales Leben leben zu können. Sind ja auch einige Urlaube, die du nicht machen konntest aufgrund meiner Krankheit, ne?
Ja.
Weil dann wieder was dazwischen kam, haben nicht
Mm.
stattgefunden. Aber wir haben alle natürlich den Fokus darauf, dass es im Leben viel wichtigere Dinge gibt, als in Urlaub zu fahren.
Ja.
Ne?
Und
Und
ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Bei mir ist es so, ich meine, ich bin ja auch, habe ja auch so meine Spiritualität wiedererlangt. Was wohl jeder irgendwie auf seine Art und Weise, oder nicht jeder, aber viele wiedererlangen natürlich durch einen Schicksalsschlag. Das ist menschlich, aber es geht wirklich darum, doch im Moment auch zu leben, oder? Ich meine, ich habe ja auch schon einige Progresse hinter mir. Und ich weiß auch nicht, was wir wissen nicht, was morgen ist. Wir leben mit einem Todesurteil im weitesten Sinne. Ich konzentriere mich natürlich nicht darauf, aber wir haben alle unser Staging, was sehr belastend ist.
Das ist
Und ich
so.
sag auch, ich musste auch auf vieles schon verzichten, aber ich lebe noch. Verzichten aufgrund, ich habe immer schön Progresse die letzten 2 Jahre im Sommer gehabt.
Super.
Aber ich lebe, weißt du, ich meine, ich bin nicht, es ist so, ne? Aber ich versuche dann auch mal so das Beste draus zu machen. Aber manchmal geht es aus wettertechnischen oder gesundheitlichen
Nee.
Gründen einfach nicht. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich im Wald spazieren gehen kann, sozusagen. Aber ja, das ist doch bei dir sicherlich auch so, ne? Diesen Moment mehr, oder wo du sagst, klar, selbst, du bist ja auch noch selbstständig, das ist ja auch nochmal eine größere Belastung. Du wirst ja auch nicht so vom Sozialsystem unbedingt aufgefangen, wie ich jetzt zum Beispiel mit meiner Rente. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du weißt, was ich meine.
Ja, es ist so.
Ja.
Ja, und ich denke ein Stück weit, ich meine, das habe ich ja, ich verfolge ja auch deine Podcasts und es ist ja wirklich so, wie viele sagen, je länger man dabei ist, desto, ja, man kann da einfach besser mit umgehen. Man handelt es anders, als wenn man so eine Diagnose frisch bekommt.
Ja,
Ja,
ja, ja.
und ich für mich kann wirklich nur sagen, ich versuche da das Beste draus zu machen und meinen Kopf relativ auszuschalten, was das angeht. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ich habe auch Tage dazwischen, da geht es mir überhaupt nicht. Und gerade vor den, wie du sagst, Kontrollen, dann hat man einfach Angst. Was kommt jetzt wieder? Was hört man sich da an? Andererseits ist so viel in den letzten Monaten oder Jahren auch passiert, wo uns einfach geholfen wird, von der Medizin da anders ranzugehen an die Sache, ne?
Ja, die
Weiter
Forschung.
machen zu dürfen und ist ja ganz, ganz wichtig. Und wer weiß, was da noch alles kommt.
Also es
Ja.
gibt viele engagierte Leute, die sich wirklich darum bemühen,
Ja.
dass uns geholfen wird, definitiv. Ja,
Richtig,
muss man auch
richtig.
betonen. Ja,
Ganz
dazu.
genau.
Ich
Ne,
sage
und
ja,
dafür.
moderne Forschung und integrative Medizin. Da gehört
Ganz
auch die
genau.
Pharmaindustrie dazu, da gehören die engagierten Ärzte dazu. Vor
Richtig.
allen Dingen, wir reden jetzt von unserem Bereich. Ich kann jetzt nicht mal die ganze Medizin abdecken. Jetzt reden wir von
Nee.
Lungenkrebs, das NMJM. Und man muss wirklich Köln und man muss ja Professor Wolf auch hervorheben, den ich übrigens auch wohl interviewen darf. Das nur am Rande. Aber schauen wir mal. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Nee, es ist so. Ja, ich habe tatsächlich mit ihm jetzt auch noch ein Gespräch, weil es mich einfach interessiert. Ich habe bei dem zweiten Tumor jetzt keine molekulare oder so eine große molekulare Testung erhalten. Bei mir wurde jetzt nur nach EGFR und PD-L1 geguckt. Das ist mir
Okay.
definitiv zu wenig.
Ja.
Aber mir ist halt gesagt worden, nee, das wäre ausreichend und das sind die zwei Hauptfaktoren. Es bringt mich aber nicht weiter, weil es in meinem ersten Tumor auch nichts angezeigt hatte. Also die beiden Befunde, beziehungsweise EGFR war ein Wildtyp und PD-L1 war negativ. Ich hatte aber in dem ersten Tumor eine HER2-Insertionsmutation, schimpft die sich, glaube ich, gehabt.
Okay.
Das ist jetzt
Das.
nicht getestet worden. Und da habe ich gesagt, nee, also ich möchte jetzt wieder an die Uni Köln und will das mit denen absprechen, weil, ne, ich
Sehr
möchte
gut.
alles getestet haben.
Das ist ja auch wieder das Gute. Ich meine, man darf, ja, wir machen jetzt Werbung, aber es ist so für jeden, der Lungenkrebs hat. Es ist leider so, Professor Wolf ist eine Ikone und was ich so toll finde, dass sie sich wirklich die Zeit noch für uns auch nimmt. Zweitmeinung. Sich ein, also Zweitmeinungsgespräche zu machen. Also jetzt geht es ja online dank Corona auch leichter. Früher musste man ja noch hinfahren, aber muss man echt betonen, weil das ist gut, dass wir das auch erwähnen, dass man sich da eine Zweitmeinung holen kann von Menschen, und Professoren in dem Fall, die wirklich eine Ahnung haben. Und
es ist ja auch wichtig. Ja, also alleine auf einen verlassen würde ich mich sowieso nie. Ja, ich würde immer mehrere kontaktieren, egal wer das jetzt mitunter ist. Und ich gehe nicht nur jetzt beispielsweise in der Nachsorge zum Onkologen und bespreche da mein Ergebnis.
Ja, das habe ich
Ja,
schon rausgehört, ja klar. Also du bist
da
auch der hartnäckige Patient. Machst du auch da die Erfahrung, also ein bisschen hast du es ja angedeutet, im Grunde genommen schon, weil ich meine, wenn man jetzt deine ganze Geschichte so Revue passieren lässt, im Schnelldurchlauf, wie du es erzählt hast, ist es ja so, es war ja immer deine Eigeninitiative. Du hast ja auf deinen Körper auch gehört und bist ja auch auf Mauern gestoßen und bist trotzdem hartnäckig geblieben. Das muss man ja auch erstmal können. Und das habe ich schon vorhin, glaube ich, gesagt. Aber dass dann auch immer wieder doch gezeigt wird, dass auch was dahinter steckt. Ich meine, ich kenne das ja auch.
Ja.
Ich bin ja auch,
Ja.
bin schon oft nicht ernst genommen worden. Also für mich ist es manchmal auch ein Wunder, auch diesbezüglich, dass ich noch lebe. Und die Zweitmeinung kann ich auch nur unterschreiben. Und würdest du auch sagen, dass es wichtig ist, ich komme jetzt wieder vom Faden ab, auf seinen Körper zu hören? Auf seinen Körper zu hören? Das hast du ja auch eigentlich.
Ja, ich muss eher sagen, ich muss da auf mein Bauchgefühl hören, weil das ist ja das Heimtückische dabei. Du merkst das ja nicht, ne?
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe eine 1A-Lungenfunktion damals gehabt. Ich habe super Blutwerte gehabt, ich habe keine Rasselgeräusche gehabt, ich hatte nichts, ich bin halt ein atypischer Patient.
Ja.
Ja, und gerade jetzt aktuell oder die letzten 2 Jahre kann ich sagen, nee, ich höre dann einfach auf mein Bauchgefühl und was mir so nicht passt, und so ist das mit Ärzten übrigens aber auch, wenn mir die Aussagen nicht passen, dann gehe ich weiter. Ich
Ja,
filter da
kenne
für
ich.
mich einfach das Beste raus, das wirst du kennen, genau. Und deswegen sind wir ja auch da.
Ja, wohl
Ne?
auch. Aber es
Wohl
kostet sehr,
auch.
Sehr viel Energie. Also wenn du einen Progress
Ja.
noch hinterherrennen musst, also es ist irre. Es ist eine wahnsinnig psychologische
Das
Belastung. Und
ist
ich muss auch
so.
sagen, Professor Wolf hat mich auch schon gerettet. Auch
Ja.
mental, muss man dazu sagen. Und das
Ja.
Ganze muss man auch nochmal erwähnen, weil der auch menschlich, also eine Ikone ist für mich.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich
Ja.
werde ihn jetzt.
Grüß ihn mal.
Ich werde ihn mal kennenlernen. Ja, unser Meeting ist jetzt verschoben. Er hat ja auch viel um die Ohren. Aber
Ja.
ich bin da wirklich gespannt, was da rauskommt. Und dann werde ich ihn sehr gerne von dir grüßen, wenn ich dann daran denke. Ne? Ich bin ja auch sehr vergesslich.
Ja, das haben wir alle inzwischen, ja.
Ja, aber es ist nicht schlimm, gibt Schlimmeres,
Ja.
ne?
Frau Ruge ist auch super, muss ich auch wieder betonen. Naja, gut, da kommen wir vom Thema ab. Aber,
Nein.
oder ich, seine Sekretärin. Oder
Genau,
sagt
genau.
man noch Sekretärin, gell? In dem Bereich,
Richtig.
ja.
Genau. Nee.
Ja.
Aber es
Also du
ist
bist
einfach
sehr.
hilfreich, sich auszutauschen, auch mit anderen Patienten auszutauschen. Ich komme ja aus dem Raum Düsseldorf. Wir haben uns jetzt hier tatsächlich zusammengetan mit Betroffenen und haben einmal im Monat ein Lungenkrebsfrühstück, schimpfen wir das.
Entschuldigung, mit Julia und Eva, oder?
Ja, genau.
Ja, klar, die kenne ich
Richtig.
doch alle. Wir sind doch vernetzt. Hallo.
Ihr seid alle vernetzt, ja.
Ja, schöne
Und ich habe
Grüße.
mich, mache ich auch gerne.
Ja, wir kennen
Ich
uns alle sehr gut.
hab mich lange einfach viel zu sehr alleine mit mir, mit dieser Sache beschäftigt. Und habe dann aber letztes Jahr gedacht, nee, weil man hat ja so niemanden, mit dem man darüber spricht. Und es ist einfach interessant, andere zu hören, weil die einem Mut machen, wenn man dann hört, Mensch, ich habe das schon so und so lange und ich komme immer weiter. Ja, weil das ja wirklich so eine Diagnose ist, so ging es mir, dass man denkt, ja, das hast du jetzt. Du kannst deine Tage zählen, wo du auf dieser Welt bist. Und so ist es ja mittlerweile nicht mehr. Also das heißt ja nicht, ne, du hast es jetzt und bist nächstes Jahr nicht mehr da.
Ja, da sag mal, ja, der gut informierte Patient,
Ja.
der sich vernetzt, auch in Selbsthilfegruppen.
Ja,
Und
ganz
dann bist du doch
genau.
bestimmt auch Mitglied von Zielgenau, weil das müssen wir auch immer wieder betonen, wie wichtig das ist, in der Patientenorganisation Mitglied zu sein, weil die auch
Ja.
sehr viel uns bewegen, für uns
Ja.
bewegen, das weißt du. Und die arbeiten
Ja.
ja auch wieder nett eng mit der Uniklinik Köln und dem NNGM zusammen. Werde ich auch unten nochmal verlinken. Das
Ja,
mache ich sowieso in
genau.
allen meinen Lungenkrebs-Podcast-Folgen. Das ist,
Ja.
wann bist du denn auf mich gestoßen oder wie? Kannst du das noch sagen?
Das ist noch gar nicht so lange her. Das muss auch zu Oktober letzten Jahres gewesen sein. Ich bin nicht so ein Instagram-Mensch. Habe ich mich dann aber tatsächlich mal zu durchgerungen, über Instagram zu gehen, weil ich halt einfach, ich sag mal, Gleicherkrankte gesucht habe, was dieses lipidische Adenokarzinom halt angeht. Und so ist das bei mir ins Rollen gekommen. Und dann habe ich mich intensiv einfach wirklich mit dem Thema Lungenkrebs beschäftigt und bin somit auch auf dich gestoßen.
Über Instagram kennst du mich
Über
also
Instagram,
quasi. Gar
genau.
nicht über Podcast sozusagen, dass du gegoogelt hast, sondern über Instagram. Interessiert mich immer wieder. Ach so,
Ja.
okay. Und du bist. Das ist auch wieder so ein Ding, weil ich ja auch sage, ich hätte es ja auch nie gedacht, mir ging es ja genauso. Ich bin ja nun kein Instagrammer oder auf Social Media unterwegs. Und dann hat es mich doch dann auch irgendwo irgendwann mal dahin gezogen und ich war auch erstaunt, wie viele ich auf einmal kennenlerne, die Krebs haben. Es fing ja eigentlich mit anderen Krebsarten an. Also Lungenkrebs war, dann bin ich eigentlich, 2019 bin ich das erste Mal auf Instagram. Da war das ja noch nicht so wie jetzt. Also da hat sich ja so viel getan in der
Ja.
kurzen Zeit.
Ja.
Und ja, auch durch Julia, die den Lungenkrebs-Account gemacht hat, Betroffene. Ich habe Lungpowerwoman vorher gegründet und so weiter. Es
Ja.
ist toll, es ist echt toll. Und auch, ja,
Es
betone ich
macht
auch
ja, wie
immer wieder.
gesagt, auch Mut. Ne? Es macht einfach Mut, finde ich. Meine erste Begegnung tatsächlich mit einer Dame, die auch an Lungenkrebs erkrankt war. Ja, das war im Prinzip beruflich. Ja, ich
Ach,
habe immer mit einer
erzähl.
Sekretärin von unserem Anwalt telefonieren müssen und dann sagte sie: Mensch, wie geht's Ihnen denn? Ich habe gehört, Sie sind so krank gewesen. Ich hatte auch Lungenkrebs. So, und dann habe
Ach.
ich in dem Moment gemerkt, wie gut das eigentlich tut, sich da mal auszutauschen. Sie war tatsächlich so ein Mensch, die auch operiert worden ist und ist aber seit 6 Jahren ohne Progress. Also tatsächlich krebsfrei.
Wie schön, ja.
Und das finde ich auch wichtig, einfach mal zu sagen, dass es auch solche Patienten gibt.
Absolut,
Ja.
absolut, absolut. Geheilt eigentlich. Also für sechs
Ja.
Jahre. Du weißt nie, was im Leben kommt, das weißt du sowieso nicht, aber
Nee.
ja, klar, bei vielen funktioniert die OP auch, ja.
Bei vielen funktioniert das, genau. Und da sollte man sich tatsächlich nicht vorscheuen. Es hat mir damals das erste Mal, wo es mir vorgeschlagen wurde, schon ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber muss gar nicht sein. Also es geht alles vorbei. Und es ist gut, dass es diese Operationsmethoden gibt.
Ja, und es
Ja.
ist gut, ja, und dadurch, dass wir uns jetzt wirklich immer mehr vernetzen und vernetzt haben und immer mehr werden, das muss man ja
Ja,
sagen, also die
ja,
Jungen
ja.
werden immer mehr, die Nicht- und Nie-Raucher, statistisch werden wir noch nicht mehr, da sind wir irgendwie, gehen wir noch unter, aber wir sind da und wir zeigen uns auch und da ist auch einfach eine neue Welle und wir unterstützen uns auch gegenseitig, wie du es gesagt hast. Das
Ja.
ist sehr wichtig jetzt für viele Leute, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil als ich die Diagnose hatte, sorry, es gab eine Selbsthilfegruppe für ältere Leute und ich dachte auch, dass alle Lungenkrebs über 70 haben. Das hat mich niemand aufgeklärt.
Nein, richtig.
Und das ist echt traurig, dass es nicht mal die Onkologen machen. Wir müssen das alles
Ja.
selber machen. Und deswegen, das ist, aber da sieht man nämlich auch, was wir eigentlich alles bewegen können. Dafür ist Social
Ja.
Media nämlich gut. Das hätte man ja, das hätte es ja gar nicht gegeben vor 10 Jahren, sage ich mal, ne? Also
Richtig.
wir machen uns unabhängig,
Ja.
sage ich jetzt mal. Also die Krebsgesellschaft hat noch keine, ja, die hat junge Erwachsene mit Krebs, aber bei Lungenkrebs hier in Bayern gibt es da nichts. Könnte ich jetzt auch organisieren, aber ich bin ja nicht so ein Selbsthilfetyp. Aber ja, ich mache
Nee, du
das
machst ja,
alles.
glaube ich, schon auch genug, ne? Also es ist ja wirklich hilfreich bei dem, was du machst. Du engagierst dich da sehr, da habe ich auch echt großen Respekt vor. Das ist, deine Arbeit ist wirklich toll, die du da machst.
Ich danke dir. Ich zweifle manchmal schon, aber da merke ich doch, wenn ich so im
Nein.
Aktivismus bin, bin ich
Nein, nein,
richtig,
nein.
ja, ich
Ja.
muss ja auch viel einstecken, ne? Das muss man echt sagen. Also aber dann, bei mir ist es immer so, weißt du, es wird, viele Türen werden verschlossen und wird wieder eine Tür geöffnet. Aber du musst, boah, ich lege mich schon auch mit Personen an, das sage ich dir, weil ich habe gelernt, die Wahrheit auszusprechen und das kommt mir, glaube ich, jetzt zugute. So bin ich erzogen worden und das ist gesellschaftlich nicht gern gesehen, aber es kostet viel Energie. Aber danke dir, ich freue mich darüber. Ich muss auch lernen, den Dank anzunehmen. Also,
Nein, richtig, genau. Mach das mal.
ja.
Ist wichtig, aber es ist auch
Ja.
so.
Ja, ihr steht
Ja.
ja hinter mir.
Ehrlich ausgesprochen. Nein, nein, nein. Das ist
Ja.
so.
Ja, das
Ne?
ist echt so. Nee, und hast du noch ein, wir sind jetzt ein bisschen ins andere Gespräch gekommen, aber ist ja schön, weil so ist ja der Verlauf meiner Gespräche immer, weil man muss ja nicht nur so stoisch seine, so fangen wir zwar an, seinen Verlauf erzählen, weil jetzt geht's, es geht ja letztendlich darum, dass du Mut machst, dass mit
Genau.
deinen, weil wir ja alle individuelle Wege gehen. Und es ist ja so
Richtig.
wichtig, ist, dass man das nicht über einen Kamm schert, wie das eine Statistik macht. Und Ärzte schmeißen ja gerne mit Statistiken um sich. Was ist denn, was würdest du denn, du hast schon viel gesagt oder wir, was würdest du nochmal so als Abschiedswort einfach als Ratschlag mal, als Inspiration weitergeben? Worauf man achten soll, was du eigentlich schon gesagt hast, aber nochmal deutlich, was dir so am Herzen liegt.
Also mir ist es wirklich wichtig, dass wir alle gut aufeinander aufpassen und auf sich selber auch und wirklich auf sein Bauchgefühl hört und sich von den Menschen abwendet, wo man kein gutes Gefühl hat. Und auch wenn das der Mann im weißen Kittel ist.
Ja, sehr gut. Okay.
Ja, also
Genau.
das ist, ist ganz wichtig und der Austausch miteinander ist super, super hilfreich, auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Ja.
Und den Rest verlinke ich. Kann ich auch deine Daten, deinen Instagram-Account weitergeben zum Austausch? Ich denke schon, gell? Weil es gibt vielleicht noch mehrere in Deutschland, die mit deiner Diagnose in Kontakt
Kannst
suchen.
du sehr gerne tun. Du kannst, wenn du möchtest, auch ein Foto von mir beifügen. Wie auch immer. Ich kann dir das noch schicken.
Darum hätte ich dich als nächstes gebeten oder am Ende des Gesprächs. Aber jetzt haben wir es
Ja.
während der Aufnahme schon geklärt und ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich
Bleib
danke
noch
dir
mal
auch
bitte
für deine
kurz.
Zeit.
Ja, immer gerne, immer gerne. Jetzt noch mal was Persönliches so am Ende. Weißt du, ich habe jetzt gerade echt eine schlechte Zeit und bin frustriert mit meiner Arbeit. Aber ich sag dir, solche Gespräche bauen mich immer wieder auf. Das sind die Gespräche, wenn da weiß ich, warum ich das mache und wozu.
Ja.
Ja, und dafür danke
Nee.
ich und ich bin ja auch allen dankbar, die ihre Geschichte erzählen und damit, dass wir uns gegenseitig einfach unterstützen. Also vielen lieben Dank und
Ich danke
alles
dir.
Gute.
Das wünsche ich dir auch, liebe Karin, und durchhalten, weitermachen.
Das machen wir.
So
Also,
machen
bis
wir
so machen wir das. Genau. Also, bis dann.
Bis
Ciao.
dann. Tschüss, tschüss.
Hallo, herzlich willkommen bei Let's Talk About Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die liebe Melanie zu Gast. Sie ist 46 und Mutter eines Sohnes. Sie hat eine lange Odyssee hinter sich, die 2050 begonnen und 2020 mit der Diagnose lipidisches Adenokarzinom der Lunge noch lange nicht geendet hat. Es gibt über diesen Tumor, der in der Peripherie der Lunge entsteht, keine Studien. Melanie ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie wichtig Patientenempowerment ist und was so alles in unserem Gesundheitssystem falsch läuft, auf Kosten des Patienten und deren Gesundheit bzw. Leben. Es gibt aber auch Positives zu berichten. Was für ein Segen für uns Lungenkrebspatienten, Innen, das NNGM und die Patientenorganisation Zielgenau e.V. sind. Und natürlich die Forschung, die ja hoffentlich in Zukunft auch in Deutschland mehr gefördert wird. Ebenfalls wird unsere Lungenkrebs-Community zur gegenseitigen Unterstützung immer größer. Wieder einmal ein inspirierendes und aufbauendes Gespräch. Danke dir, liebe Melanie, für deine Zeit, deine Geschichte mit uns zu teilen.